Yeah. Erlesene Runde zu späterer Stunde. Lehn dich zurück, genieß jede Sekunde. Ey, komm schon, setz dich, guck, es ist samtlich. Guck, es ist samtlich, guck, es ist samtlich. Keine Hektik, das ist der Stammtisch. Ey, das ist der Stammtisch.
Der Rap-Stammtisch, Folge 27. Ich begrüße wie immer David und Torben. Grüß euch, Jungs, wie geht's euch?
Hey Leo, ganz okay, entsprechend der Umstände. Ist immer noch Corona.
Jo, richtiger danke. Downer direkt mal, dankeschön.
Ja, sorry. Na, pass auf, ich drehe das Ganze so ein bisschen um. Also mir geht's auf jeden Fall um einiges besser. Das kann ich sagen. Vor 2 Wochen hatte er einen wundervollen Gast gefunden, der dann für mich eingesprungen ist. Aber da ging es mir auf jeden Fall überhaupt nicht gut. Und da war es sehr gut, dass ich mir ein bisschen Zeit genommen habe, so mich auch um meine körperliche und psychische Gesundheit zu kümmern. Und von daher kann ich schon sagen, ne, ist natürlich nicht alles geil an dem Ende von so einem langen Winter und noch längeren Pandemie-Lockdown-Scheiß. Aber so alleine, wenn die Sonne rauskommt, ne, dann fühlt es sich manchmal schon wieder ein bisschen leichter an.
Ja, das sehe komplett.
Viele gefühlt. Wenn du so gute Laune hattest, das hast du tatsächlich, oder bessere Laune bekommen hast, hast du tatsächlich geschafft, das komplette Audio 88 in Yesin-Album zu hören und ist nicht schlechter geworden?
Ja, tatsächlich, ne, war nicht so einfach, kann auf jeden Fall auch die Stimmung ein bisschen runterziehen, aber gleichzeitig kann auch viel Energie mitgeben. Also ich habe aus dem Album auch geile Vibes so rausgezogen, nicht nur Weltuntergangs- und katastrophisierende Gesellschaftskritik, obwohl Cottbus schon auch. Cottbus zieht schon runter.
Ja, ich glaube, ich habe so ein bisschen vorgegriffen. Ich glaube, so für uns ist eins der, wobei vielleicht bei David nicht, eins der spannendsten oder das spannendste Album der letzten 2 Wochen auf jeden Fall das neue Album dieser beiden Herren. Und ich glaube, wir werden auch ein bisschen länger und ausführlicher drüber reden. Aber dabei wird es nicht unbedingt so, ne? Vielleicht fangen wir dann doch damit erstmal an.
Ja, also ich würde schon widersprechen. Also alleine, wenn du das jetzt schon auf die letzten 2 Wochen beziehst, klar war das da eins der Releases, auf das ich auch geguckt habe und zu dem ich mir Sachen durchgelesen habe, geguckt habe, was andere Leute für Meinungen haben und ich es mir auch einfach noch ein paar Mal angehört habe, um ja, zu schauen, was ich da irgendwie draus mache. Aber was vielleicht stimmt, ist, dass ich nicht das beste Release der vergangenen 2 Wochen finde, aber das hat ja auch erstmal nicht viel zu sagen.
Ja, ich habe schon so eine Idee, was das Ganze bei dir noch getoppt hat, David. Aber du hast ja auch ein großartiges Interview mit den beiden geführt dazu und da ja auch nochmal spannende Sachen mit Audio 88 und Yesin besprochen. Gibt es einen Song, der jetzt so im Nachhinein nochmal besonders für dich raussticht oder sich nochmal so ein bisschen verändert hat? Weil du hast das Ganze ja auch schon ein bisschen länger wieder auf dem Schirm gehabt und hören können.
Ja, das stimmt natürlich. Ich habe das vorher schon ein bisschen hören können. Ich glaube gar nicht, dass sich für mich die Songs danach, also nach dem offiziellen Release, nochmal krass verändert haben oder ich dann einen Song anders gehört habe. Aber es hat sich ein bisschen das bestätigt, was ich halt auch so bei den ersten Höreindrücken schon hatte. Und der Track, den du gerade schon angesprochen hast, Cottbus von Audio 88, also sein Solo-Track auf dem Album, ist für mich auch einer der stärksten. Das ist so ein Ding, was ich für mich, da könnt ihr vielleicht auch was zu sagen, so generell durchzieht, die Songs, wo sie eine persönlichere Ebene reingebracht haben, das sind für mich halt die stärksten auf Todesliste, obwohl das ja ein Album ist, was extrem auch auf seine politischen Botschaften geht, waren es irgendwie die persönlichen Einblicke, die mich am meisten mitgenommen haben.
Ich würde jetzt gar nicht dem Song Cottbus die politische Ebene absprechen, weil es ja trotzdem sehr politisch, halt beides ist kombiniert, ne?
Das stimmt natürlich komplett, ja, völlig richtig, ja.
Es kommt natürlich immer besser rüber, wenn man die Eindrücke als persönliche Geschichte vermitteln kann. Ich glaube, das ist generell so, ne? Ich habe mich auch so ein bisschen gefragt, ich habe halt von Audio 88, obwohl ich den Musiker jetzt auch schon länger verfolge, gefühlt halt noch nie einen persönlichen Song gehört, wo er aus so einer klaren Ich-Perspektive heraus spricht und offensichtlich auch seinem echten Leben oder Geschichten aus seinem eigenen Leben halt auch wirklich erzählt, weil da war ich mir an sich auch noch nicht mal sicher, ob das wirklich auch autobiografisch ist oder ob er halt wirklich einfach nur diese Ebene so als Kunstform einfach reinbringt. Und ich glaube, es ist tatsächlich aber seine Geschichte, wie er Probleme mit Nazis in Cottbus hatte und Polizei, die dann sagt, selbst dran schuld und was weiß ich. Wisst ihr da mehr?
Ja, also es ist schon seine persönliche Biografie, die er aufarbeitet. Ich glaube, dass er in Cottbus gelebt hat, war auch vorher schon bekannt, aber es stimmt, Audio 88 und auch zusammen mit Jessin, das ist ja auch ein richtiges Trademark von denen, dass sie ja ganz oft auch so in die Rollen der Leute schlüpfen, die sie in dem Track im Endeffekt auseinandernehmen. Und das hat Audio natürlich auch mit ganz vielen Zitaten, die man so auf einer doppelten ironischen Ebene dann verstehen und einordnen muss, auch früher auf seinen Solo-Dingern so getan. Und er sagt ja auch auf Cottbus selbst, dass er irgendwie 15 Jahre lang an diesem Brief quasi, der jetzt dieser Song geworden ist, gesessen hat. Und ich glaube, ja, es hat einfach sehr lange gedauert, dieser Prozess, das halt vielleicht mal wirklich zuzulassen, was Persönliches zu zeigen.
Glaube ich. Ja, ey, Tom, wir haben ja im Vorgespräch schon drüber gesprochen. Du hast quasi auch nochmal deine persönliche Cottbus-Story für uns parat, habe ich gehört.
Ach naja, was heißt persönliche Cottbus-Story? Ich habe halt so ein bisschen Hals über Kopf nach dem Abi, weil sich Dinge bei mir verschoben hatten, zwei Semester mal in Cottbus studiert, an der Brandenburgisch-Technischen Universität. Zwar Kultur und Technik, auch ein Studiengang, den es, glaube ich, sonst noch nirgendwo gab. Und scheinbar musste sowas in Cottbus wachsen. Und von daher habe ich natürlich, ne, ich war da in einer ganz anderen Bubble unterwegs und habe da auch nicht wirklich gewohnt, sondern mehr studiert, war dann bei Bekannten und Freunden da dann immer gepennt und so. Aber so der Grundvibe dieser Stadt, der hat sich einfach auch damals schon übertragen, auch wenn das eigentlich nur so ein Semester intensiver war und ich irgendwie da bei ganz vielen Zeilen von Audio auch gleich so ein bisschen anschließen konnte. So, ich kann es gar nicht genau an irgendwas festmachen, aber alleine dieser Fakt, dass Cottbus damals dir ja auch als Student zum Beispiel Geld bezahlt hat, wenn du hingezogen bist und dich da angemeldet hast und je länger du da geblieben bist, das Geld pro Semester quasi gestiegen ist, was du bekommen hast, um einfach nur da zu wohnen. Es hat schon auch gezeigt, wie wenig Leute da sein wollten und wie viel diese Stadt irgendwie Menschen abgestoßen hat. So, das fand ich schon krass damals irgendwie.
Ja, ey, glaube ich dir. Meine Cottbus-Erfahrungen beschränken sich auf eher unsympathische Auswärtsfahrten mit einem damaligen Zweitligisten. War auch nicht so geil. Aber wir wollen nicht mehr ins Fußballerische abdriften.
Ja, aber das kann ich mir vorstellen natürlich, dass in dem Fußballkontext die Sachen, die Audio da so beschreibt, natürlich nochmal viel krasser durchkommen. Also weißt du, ich habe dann zum Beispiel auch Seiten von Cottbus kennengelernt, dass ich dann im Staatstheater oder sowas war und auch natürlich gesehen habe, dass es da Leute gibt, die kreativ richtig wichtige und spannende Themen auch voranbringen wollen und sich zum Beispiel gegen Rassismus und ja, ach, alles andere Mögliche auch gestellt haben, aber das fühlte sich trotzdem sehr nach so einem zerbrechlichen Pflänzchen irgendwie auch an. Ja. Beziehungsweise, ich glaube, die Stadt selbst hat das ganz wenig nur angenommen, sondern halt eher dann die Studierenden, die von außen irgendwie dahin gekommen sind.
Also die haben so dann so eine, so in irgendwie ins Theater gehen oder was weiß ich angenommen, meinst du?
Ja, genau, weißt du, oder ja, genau. Theater oder so eine Kunstszene oder sowas. Ne? Ist natürlich auch klar, dass das nicht für jeden was ist und nicht für jeden das Medium ist, wie er zum Beispiel dann in einen wichtigen Diskurs gehen kann über solche krassen Themen. Ja, aber trotzdem. Fühlte sich einfach so an, als ob es sehr schwer ist, sowas in Cottbus aufzubauen und anzustoßen.
Ja glaube ich. Ne? Ich muss auch nochmal dran denken. Ich glaube, es gibt ja viele Leute, die sagen, oh, es ist halt leicht in Berlin irgendwie links zu sein, vereinfacht gesagt, oder halt irgendwie progressiv und antirassistisch irgendwas zu machen. Aber wenn du halt irgendwie auf dem Land oder in Cottbus bist, dann ist es halt einfach umso viel schwerer, weil eben die ganzen Strukturen nicht da sind und halt du eben auch einfach nicht in der Mehrheit bist meistens. Und das auch zu spüren bekommst oft. Deswegen Respekt für alle Leute, die irgendwo dafür irgendwie so ein bisschen die Fahne hochhalten, keine dummen Arschlöcher zu sein. Und dagegen halten.
Und das sagt Audio ja auch in dem Song, ne? dass er nochmal Respekt all denen ausspricht, die da geblieben sind und das weitermachen. Ich bin jetzt auch in Berlin und wenn ich hier auf einer Gedenkdemo von Hanau bin, dann muss ich mich dann nicht sorgen, dass ich da auf die Schnauze bekomme. Wenn ich sowas in Cottbus veranstalten würde, wer weiß so.
Ja, absolut.
Ah. Ja, kommen wir mal weg von diesem Cottbus-Song, weil er ist schon so ein, ja, ein Downer. Ich fand es halt auf das ganze Album bezogen, muss ich schon sagen, dass es mir so musikalisch doch auch sehr gut gefallen hat. Und ich es auch beeindruckend finde, dass Audio 88 und Yesen einfach so ein bisschen sich erlauben können, einfach die zwei schlechtesten Songs auf dem Album einfach als Single rauszuhauen.
Also jetzt bin ich aber gespannt, welcher Song neben Wupp das noch ist. Der zweite schlechte Song.
Na, ich finde Garden schon nicht so geil.
Ah, okay.
Aber ich muss halt auch zugeben, gerade was Weiß und Privilegiert, so im Album-Kontext, finde ich den halt schon doch ziemlich gut. Also ich finde, der passt einfach gut rein. So als einzelnen Outstanding-Song finde ich ihn vielleicht jetzt auch, als Single hätte ich ihn nie im Leben gemacht an derer beiden Stelle. Aber so im Kontext komplett gut. Ich habe mich auch so ein bisschen so KIZ-Vibes erinnert. Ich weiß nicht mehr, wie der Song hieß. Der war auch nicht als Single draußen. Auf Hurra, die Welt geht unter war das mit, wo Money Mark dann die Hook gesungen hat. Und das waren so Parts und die waren alle so unerträglich.
Was würde Money Mark tun, heißt der Song dann wahrscheinlich.
Genau. Und der hat mich so in eine Richtung auch so ein bisschen erinnert einfach so. Aber der dann trotzdem so ballert, weißt du, ist so
Ja, ich muss sagen, ich finde den Vergleich voll gut, weil es geht ja da auch so ein bisschen um die Rummelbums-Disco, die mit Money Mark so auf den Song geholt wird.
Shoutout, dass du das Wort einfach nochmal am Schirm hast.
Ja, selbstverständlich. Aber weißt du, da sehe ich diese Ebene von, wir holen jetzt halt extra Money Mark auf den Track, das heißt, natürlich muss der so klingen und dieses Element, was er mit reinbringt, ist halt so, das passt natürlich einfach zu Money Mark als Feature auf dem Song, im Gegensatz zu halt Weiß und Privilegiert, diese Hook, die quasi Wupp ergibt. Ich habe wirklich schon, das stand auch tatsächlich in dem Verriss, dem bis jetzt einzigen wirklichen Verriss, wenn man es so nennen möchte, den ich gefunden habe, der für die Zeit geschrieben wurde zum Album. Da stand halt auch drin, dass man jetzt eigentlich schon Angst haben muss vor dem nächsten Festival und Konzert, Sommer, wann auch immer der stattfindet, wenn dann die Studentenschaft die Audio 88 und Yesen hört, halt so Weiß und Privilegiert, also Partyhit anstimmt. Und das stimmt halt komplett cringe auf allen Ebenen.
Ja, ich weiß nicht, ich find's halt auch so ein bisschen, finde ich, vielleicht ein bisschen zu weit hergeholt, weil der Unterschied von Audio 88 und Yesen ist für mich halt auch schon, dass Audio 88 und Yesen halt vielleicht doch im Gesamteren irgendwie expliziter sind und es klarer und eindeutiger zu interpretieren ist, als es bei manchen KIZ-Songs und bei gerade bekannten KIZ-Songs einfach der Fall war, wo dann halt eben, wo wir, ne, irgendwie 2016 irgendwie die Deutschlandfahrten komplett unironisch zu Biergarten Eden schwenken sehen haben. Ich finde, da ist schon nochmal irgendwo ein Unterschied drin. Seht ihr das auch oder
interpretiere ich wieder zu viel? Künstler, denn privat sind wir sehr viel schlimmer. Polizei und bei Interpol jagen mich, zieh mich aus. Naja. Ich ziehe mich aus, ich muss sehen, ob ich selbst verkabelt bin.
Ich sehe diese Ebene generell.
Beruhig dich.
Also ich glaube, ich sehe diese Ebene schon generell, aber halt im Speziellen auf Wupp bezogen nicht. Also ich finde halt überhaupt nicht, dass es eine der Tracks von Audio 88 und Yesen ist, die irgendwas klar zur Sprache bringt. Das ist halt eher für mich so, wir schmeißen ein paar Griffe um uns drumherum, die irgendwie Leute in einem politischen Diskurs auf Twitter verwenden.
Ja gut, okay. Nehme ich halt mal so hin, deine Meinung. Ich wollte auch noch mal kurz zu dem Zeit-Online-Verriss, den ich schon auch als Verriss gelesen hatte. Da gab es nämlich eine schöne Twitter-Story. Die Zeit-Online hat dazu auch halt eben den Artikel getweetet mit Audio 88, die wollen das schlechte Gewissen des Deutschraps sein, gegen Nazis, gegen Sexismus. Ihr neues Album heißt ausgerechnet Todesliste. Vielleicht gut gemeint, aber nicht unproblematisch. Und ich dachte so, okay. Und dann hat einfach Audio 88 unten drunter geantwortet, quote-unquote, nicht unproblematisch und den alten legendären Zeitaufmacher. Oder soll man es lassen, pro und contra gegen Menschen retten im Mittelmeer?
fand ich die Zeit schon fachmännisch eingesagt.
Ja, ich habe es auch gesehen, dachte mir auch so eingesagt. Auf der anderen Seite, also habe ich mich fast schon wieder geärgert, dass es halt nur Twitter ist, weil natürlich hat Audio damit absolut nichts über die Rezension ausgesagt. Und ich meine, die wurde halt von Daniel Gerhardt geschrieben, der so ein popkultureller Schreiber ist. Und ja, das kommt halt mit so Sachen einher. Wenn du für so eine linksliberale Zeitung wie die Zeit schreibst, dann stehst du damit auch in Verbindung. Aber ich würde einfach mal davon ausgehen, dass er eine klarere Meinung hätte zu, oder soll man es lassen? Nur da kann er sich in dem Kontext natürlich überhaupt nicht wehren. Ich finde halt, so spaßig der Kommentar von Audio war, das nimmt halt nichts von der Wahrheit raus, die in dem Zeittext steht.
Ja, also um vielleicht nochmal auch in die Zeitrezension reinzugehen, da ist ja auch diese, insbesondere der Song Plus Eins auch nochmal aufgekommen, wo sehr, sehr stark gegen, sagen wir jetzt einfach mal Dieter Nuhr und sonstige Trottel, Nazis, Alice Weidel, was weiß ich, explizite Lines rausgehauen wird, bevor dann kurz vor der letzten Hook Audio 88 nochmal sagt, und halt eben die ganzen Personen sind dann halt auf der Todesliste plus eins draufstehen und dann sagt er halt eben, mach dir auf dem Festival, mach dir Glitzer in die Fresse, wir sind sofort einig, dass du ein plus zwei kriegst. Also er quasi das nochmal irgendwie bricht in einer gewissen Art und Weise, wo es vorher halt irgendwie hart gegen Nazis ging und dann halt irgendjemand, der auf dem Festival im Endeffekt sich irgendwie ein bisschen Glitzer ins Gesicht macht und das dann aber auch für ihn in seiner misanthropischen Art auch schon wieder reicht und dadurch quasi mit so ein bisschen das, was er davor gesagt hat, so ein bisschen ausgleicht. Ich muss zugeben, ich hatte die Zeile zuerst so ein bisschen anders verstanden, weil ich dachte, er bezieht sich mit so Glitzer in der Fresse nicht auf irgendwelche, sagen wir mal vereinfacht Leute auf Festivals, sondern halt bezieht sich nochmal so auf diese Corona-Leugner-Demos mit diesen ganzen Esoterikern, die dann halt kein Problem haben, ein Beruhigungs-Yoga neben Reichskriegsfangen und Nazis zu machen. Wurde mir tatsächlich aber auf Twitter dann aufgeklärt, weil Till Wilhelm, aka Koja Rubczynski, sie tatsächlich danach gefragt hat und Audio gemeint hat, dass es tatsächlich einfach ein Joke war, den er an dem Punkt einfach machen wollte und sich auch da durchgesetzt hat, obwohl die auch intern kritisiert oder drüber diskutiert haben. Ja. Hattet ihr das anders wahrgenommen oder hat euch die Zeile auch, ist euch die auch aufgefallen beim Hören? Oder?
Ja.
Tatsächlich nicht so sehr. Du erstmal.
Nee, mach du ruhig, Torben, bitte.
Ich kann auch gar nicht so viel dazu sagen. Ich habe sie nicht so sehr wahrgenommen und ich muss auch ehrlich gestehen, so viel und so kritisch reflektiert habe ich das Album dann auch einfach gar nicht. Sondern ich habe es auch einfach als das gehört, was es ist, nämlich auch mal wieder ein neues Rap-Album, auf das ich Bock hatte. So. Und gerade auch, wenn Yesin zum Beispiel, finde ich, auch technisch immer stärker wird und ich einfach reine vom Soundästhetischen her das total geil finde, was er da so zusammenbastelt und in seinen Parts auch hinpackt, dann schaffe ich das auch ganz easy, da diverse politische Aspekte auch mal auszublenden. Nennt mich naiv, nennt mich da nicht kritisch genug, aber das erlaube ich mir dann auch mal.
Ey, finde ich auch voll gut. Also absolut kein Vorwurf dafür, einfach mal das Ding zu genießen und nicht immer alles zu hinterfragen, aber es ist mir halt aufgefallen. Ne?
Ja, ich verstehe schon. Ja. So.
Aber du wolltest noch spezieller dazu was sagen, David, wa?
Nö, viel spezieller war es gar nicht. Ich gehe da fast bis mit Torben mit. So, mir ist das halt schon aufgefallen, aber ja, also dann denke ich mir auch, wenn man halt die Mucke von Audio 88 und Yesin hören will und auch die Vergangenheit schon ein bisschen kennt, dann finde ich, das ist halt sehr konsequent von Audio zu sagen, dass er den Witz an dieser Stelle fortführt, weil was anderes haben sie bis jetzt auch nicht gemacht. Und es ist auch nicht so, dass die Musik vorher von denen auf den früheren Releases irgendwie frei von solchen Fehlern waren. Also entweder kann man damit als Hörerin leben und konnte es schon immer oder halt nicht.
Ja, also Ich habe ja eigentlich bisher auch nur quasi nacherzählt, was so halt die Kritikpunkte sind, weil klar, ich kann damit nämlich auch leben.
Ja, habe ich so mir schon gedacht.
Warum? Weil ich so ein menschenverachtender, misanthropischer Huso bin oder was?
Straight hate, baby.
Das stimmt, ja, ist okay. Ey, gut, ich mache auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ich wollte mal fragen, ey, gut, wenn ihr es eher so ein bisschen musikalisch genossen habt, was ist denn euer Favorite Track auf dem Album einfach? Ist es Cottbus bei euch beiden tatsächlich?
Nee. Das ist halt einer, der sehr eindrücklich ist, der einfach krasse Bilder so hinterlässt. Aber ich glaube, welcher mir auch einfach Bock wieder auf live gemacht hat, war tatsächlich Todi. So, weißt du, also irgendwie, wenn ich den Song jetzt gehört habe, dann habe ich in der Hook schon immer, auch so eintönig die ist, immer in der Pause zwischen den Todis, habe ich das Todi immer schon mitgemacht und hörst schon so richtig, wie ich das mit hunderten anderen Leuten gleichzeitig ihnen immer wieder zurück auf die Bühne schreie. Klack, klack macht der Todi.
Mhm, ja, schön. Und bei dir, David?
Voll schwer zu sagen. Also auf genau einen kann ich mich, glaube ich, nicht festlegen. Cottbus ist so, vielleicht so zwei Tracks. So Cottbus ist für mich auf jeden Fall dabei, auch weil ich finde, musikalisch, das hat total super die Vibes aufgefangen, wie Audio 88 Solomucke früher klang. Das heißt, die Gitarren und Synths sind alle so ein bisschen schräg. Das hört sich alles so ein bisschen störend an und halt nicht so auf Harmonie gebracht, aber genau das macht den Vibe aus und alles so ein bisschen roh. Also das finde ich allein deswegen super. Und ja, ich mag tatsächlich keinen Regen wegen der Energy. Das hat für mich so richtig den Hip-Hop-Vibe auf dem Album gebracht. Auch wie Jessen dann am Ende sagt, so, dass er quasi im Himmel ist und wenn es regnet, ist es halt so, dann spuckt er mit seinem Pimmel das Hip-Hop. Und da dachte ich mir so, ja, genau so eine weirden Vergleiche möchte ich hören, genau so ein Nonsens. Und danach halt noch so Breaks, wo sie selbst im Interview gesagt haben, das ist quasi eine Art Meme-Parade, wo sowohl ein englischer Track, wo es um Dollarscheine regnen geht und der Anna-Track von Max Herre, wo es um immer, wenn es regnet geht, irgendwie zusammengemischt worden, einfach nur, weil sie Spaß daran hatten, so, das ist für mich auf jeden Fall der Moment, mit dem ich am besten leben kann auf dem Album, so ganz, ganz unbedacht und ohne große Bedeutung.
Mhm. Ja, stimmt, Mann, der war auch geil. Der hat auch eine gute Energie mitgeliefert.
Mhm. Yes.
Bei mir ist es tatsächlich, es mag die Momente auch alle, also ich glaube, wir können, glaube ich, einfach sagen, ey, hört euch einfach das komplette Album an, das ist absolute Hörempfehlung.
Würde auch sagen.
Aber ich fand tatsächlich irgendwie so vom Live-Festival-Feeling fand ich halt Klingelton einfach ultra nice. Weil ich glaube einfach, das ist auch so ein Song, wo der eventuell der ein oder andere Kreis aufgemacht werden könnte. Den habe ich auch sehr geahnt.
Bitte.
Ich habe jetzt aber mal trotzdem Cottbus und Todi, weil wir jetzt auch noch ein bisschen expliziter darüber gesprochen haben, auf unsere Playlist gepackt. Apropos Todi, noch ein eine kurze Information, bevor ich überleite zum nächsten legendären Programmpunkt. Es war gar nicht Todi, was wir besprochen, sondern Plus Eins war es, ja. Damn, egal. Aber auf Plus Eins musste ich ja sehr, sehr lachen über die Zeile: Ich bin eine Legende, so wie Illo 77. Shoutout, wer Illo 77 noch kennt, einfach. Kanntest du Illo 77 noch, David? Du bist ja auch noch mal ein bisschen jünger als wir.
Ja, habe dann gegoogelt und recherchiert, bevor ich ins Interview bin.
Oh, wichtig.
Okay, wow. Also ja, man muss es wissen, ey, Illo 77, damals absolute Deluxe-Records-Legende auf dem Label von Semi Deluxe.
Okay, dann habe ich mich nicht getäuscht. Auch bekannt unter Illo the Shit oder auch Illo die Kacke, wie er sich selbst teilweise genannt hat.
Oder auch die Punchline Illo zurück wie verdautes Essen, auch legendär. Unvergessen, ich habe mich dann aber auch gefragt, Leute, was zur Hölle macht Illo 77 heute?
Ja. Oh, das habe ich rausgefunden. Ich
habe deswegen angefangen.
Spannend. Okay, wollen wir raten vorher? Nee, aber vorher. Was hast
du gesagt, David? Du wolltest doch bestimmt gerade erzählen, oder, Leo?
Nein, ich wollte einen Quiz einleiten.
Oh, fantastisch. Dann machen wir bitte erst Quiz.
Ja.
Das sogenannte Legendenquiz. Was machen Sie heute? Was macht Illo 77 heute? Vielleicht, wenn David es recherchiert hat, weiß es vielleicht. Aber arbeitet Illo 77 im Vertrieb von Adidas Germany? Hat Illo 77 eine international erfolgreich agierende Modelagentur? Oder arbeitet da? Oder ist er Mitglied von der NDR Musikredaktion?
Oh Gott. Boah, also ich fand direkt den Adidas-Vertrieb eigentlich ziemlich gut und ziemlich passend. Das könnte ich mir irgendwie total vorstellen. Aber da hast du dir gute Antwortmöglichkeiten ausgedacht. Aber NDR-Musikredaktion, nein, das kann nicht passiert sein. Das glaube ich nicht. Am besten noch mit eigener Morningshow.
Ach klar, DJ Matt hat doch auch seine eigene NDR-Show.
Das ist bei Enjoy, glaube ich. Ja, gut, aber ja, NDR ist NDR. Ah,
ja, stimmt.
Das ist der Jugendsender von NDR, ne? Also.
Ja, genau.
Okay, David, wenn du schon recherchiert hast, dann löst doch einfach mal auf, ob ich richtig lag oder nicht.
Ja, es sollte die Modelagentur sein, oder?
Oh, was, wirklich?
Es ist eine international erfolgreiche Modelagentur. Und wenn man sich das anguckt, die haben dann so ein bisschen auch, halt, was sie so schon gemacht haben, muss man auch sagen, ja, das sieht schon sehr erfolgreich aus. Also, not bad, Edo 77. Von zurück wie verdautem Essen zur internationalen Modelagentur. Kann man machen.
So wird's getan.
Oh, ich hoffe sehr, dass du jetzt als nächstes auch noch Urchandise mit drin hast.
Hab ich tatsächlich.
Ja. Ja. Geil.
Ich wollte aber zuerst noch erzählen, dass ich natürlich erstmal von Illo 77 zu den anderen Legenden auf Deluxe Records gegangen bin und gucken wollte, was die Headliners heutzutage machen. Wow. Und es ist unmöglich, über die Headliners was rauszufinden, weil sie erstens mit Headliner einfach, was für ein Scheißname, absolut ungoogelbar. Und zu den Namen, also die ist Neo, Eddie Solo und ich weiß nicht, wie der dritte hieß, weißt du es, Tom?
Nee, Eddie Solo hätte ich vielleicht noch gewusst.
Der dritte von den Headliners, das große Hip-Hop-Quiz. Wow. Ey, keine Ahnung, aber auch richtiger Müll alles. Textlich waren sie immer, erster Song war schon, wir zerstören das Game und bringen das Game auf eine neue Stufe, ist irgendwie nie passiert. Leider auch nicht rauszufinden, was sie heute machen. Wenn irgendjemand von unseren HörerInnen weiß, was einer oder alle von den Headliners heute machen, würde mich persönlich sehr interessieren. Slidet mal unsere DMs dafür, falls es jemand weiß.
Aber Deluxe Records ist scheinbar Sprungbrett, ja.
Sprungbrett, ja. ich weiß auch nicht, was macht Snagger heute, weiß ich halt auch nicht. Ich habe auch nochmal Snagger geguckt, weil Pillard macht ja immer noch Musik, glaube ich, aber Snagger, auch keine Ahnung.
Pillard ist, glaube ich, aber auch so richtig geil in so eine, in so Personalmanagement und sowas reingekommen. Also so richtig, keine Ahnung, also weiß ich jetzt auch nicht genau, aber ich meine, der ist so richtig in so einem Unternehmen angekommen und so. Und ich glaube, Snacks hat echt ein paar schwierige Jahre eher so hinter sich gehabt, wo der auch so gesundheitlich ein bisschen angeschlagen war. Und da weiß ich tatsächlich überhaupt gar nicht, was der macht. Womit er dann irgendwie noch sein Geld verdient hat. Zwischendurch auf einem Album hörte es sich an, als ob dann doch eher das Drogengeld ausgereicht hat, um den Lebensstandard zu halten. Aber wir trennen das Werk ja vom Künstler.
Und auch hier, wenn jemand mehr weiß, schreibt uns bitte, wenn ihr noch Neues von Snagger wisst. Und wenn wir gerade schon noch dabei sind, war zwar nie auf Deluxe Records, aber ich würde auch gerne wissen, was Emory heute macht. Ja. Nach dem legendären Auftritt damals mit K1 zusammen im Musikantenstadel oder so, Fernsehgarten, I don't know.
Im ja, Schnee, dieses schöne Video.
Okay, Urchandise, ey. Also Optik Records gibt auf jeden Fall auch sehr viele sogenannte Legenden mit sich mit. Und ich glaube, die größte Legende, die man vor allem noch durch Interviews kennt, locker Urchandise, mehr Inhalt als ein ganzes Casper-Album. Wahnsinn. War damals sehr dominant, 2012 oder 2013, wo das einfach das Ding auf dem Splash war. Das war einfach wild. Da war er auch noch bei Savage auf der Bühne und Savage hat ihn noch angekündigt mit größer als ein ganzes Casper-Album einfach. Naja, kam auf die Bühne, Urchandise. Okay, was macht Urchandise heute? Meine Quelle ist leider auch nur ein cool Savage-Interview von 2019, was er heute macht. Ist Urchandise heute Wirtschaftsprüfer? Hat er die Autowerkstatt von seinem Vater übernommen und arbeitet dort? Oder er macht einfach sein Ding?
David, fang du an.
Es wäre irgendwie einfach vorstellbar, dass Savage in dem Interview sagt, ja, kann ich keine genaue Auskunft geben, der macht halt so sein Ding, der zieht sein Ding durch. Und dann nicken alle und denken so, man weiß, was das bedeutet, aber keiner weiß natürlich, was das bedeutet.
sein Ding, ja, sein Ding.
Okay. Fantastisch.
Ja, wäre vorstellbar, okay. Auf jeden Fall. Ja, Ich meine mich aber zu erinnern, dass er tatsächlich sowas richtig Seriöses, ne, wo er so auch ne, zwischen zwei Telefonaten dann vielleicht nochmal eine Hook schreibt, aber trotzdem wichtige Telefonate führen muss als Wirtschaftsprüfer. Kann das sein?
Ja. Ja, Tom hat recht, das ist mir eine Prüfe. Savasch. Also bei Wikipedia hat man auch gefunden, dass er auch irgendwie Wirtschaftswissenschaften abgeschlossen hat. In einem anderen Interview habe ich gefunden, dass er darüber mal gesagt hat, dass er da heute gar nicht mehr reinkommen würde, wo er das studiert hat, weil da bräuchte man jetzt inzwischen ein 1er-Abi, würde er nicht mehr. Naja, egal. Wirtschaftsprüfer ist er.
Aber das macht ja die Legenden aus, ne? Dass sie unorthodoxe Wege gegangen sind, die heute wahrscheinlich niemand mehr so gehen könnte.
Ja. Ich finde, Modelagentur ist schon in gewisser Art und Weise vielleicht nicht unorthodox, aber schon selten. Was Einfaches zwischendurch. Was macht Tony D heute?
Ja.
Ist er Fitnesscoach? Hat er eine Weinhandlung? Oder leitet er ein Abrissunternehmen?
Auch wieder schöne Antwortmöglichkeiten auf jeden Fall.
Ja, die Antworten sehr gut.
Ja, aber wisst ihr, ne?
Ja, Wein, oder?
Genau.
Halt wirklich die absurdeste von den drei Antworten. Wenn ihr euch einfach nochmal vorstellt.
Warst du schon mal am Weinladen dort?
Nee, ich nicht. Ich habe da noch nie vorbeigeschaut, aber das wäre eigentlich auch mal großartig, oder? Komm, wenn das alles wieder geht, Rap-Stammtisch, macht einen Ausflug.
Das muss irgendwo so im Wedding irgendwo Mitte sein, so, ne?
Kann sein. Ich habe gar keine Ahnung, aber wie schön wäre das mal bei Tony D vorbeizuschauen und sich von diesem sehr sensiblen Sommelier die feinsten Geschmäcker vom Wein näher bringen zu lassen. Aber überlegt euch das doch mal. Dieser Typ damals, wenn mir das jemand erzählt hätte, dass der irgendwann so ein Weinkenner wird und Leuten dann so teuren Wein verkauft, absolut absurd. Aber es ist großartig. Menschen verändern sich die ganze Zeit und auf absurdesten Wegen.
Also ich muss ja irgendwie widersprechen, weil ich habe schon immer irgendwie bei ihm gedacht, dass er sehr stark eine Rolle spielt in der Musik, die er gemacht hat. Und er hat mich für mich immer noch nie so aggressiv gewirkt, wie er die Musik, die er gemacht hat. Ich habe immer gedacht, dass er irgendwie so ein, weiß ich nicht, so ein süßer Teddybär eigentlich ist.
Ich habe dem das damals alles abgekauft, wo die Gegner sind.
Ich weiß noch, der wurde auch damals, als den zweiten Aufwisch, die 100 schönsten Rapper der Stadt, eine wunderbare Veranstaltung, die es in Berlin mehr gab, gab es einen zweiten Aufwisch. Der erste war ultra legendär, weil der war damals im alten Festsaal Kreuzberg, der dann irgendwie kurz später abgebrannt ist. Wir sind irgendwie auch nur so 300 Leute drin gewesen, das war der Wahnsinn. Und danach wurde es nochmal im Astra gemacht und da war er auch. Und jeder Rapper hat irgendwie einen Song gespielt und bei Tony D, da kann ich mir auch das zurecht zuschreiben, bin ich der Erste, der es geschafft hat, eine Zugabechor zu initiieren. Und da konnte Tony D neben Totalschaden noch einen zweiten Song spielen, nämlich Wo sind die Gegners? Das war ein schöner Moment. Beim ersten der Zugabe, das musst du dir vorstellen, davor sind schon einige bekannte Rapper auf der Bühne gewesen. Ich kann leider keinen Namen mehr nennen, aber er durfte noch mal. Naja. Okay. Dann habe ich noch einen tatsächlich Legendenquiz. Da ist erstmal die Frage, wer von euch kennt noch Tatwaffe?
Ja, klar.
Mhm.
Selbstverständlich.
Kennst du noch, David?
Aber von nur von
die Firma?
Aber genau, nur von Nacharbeitung quasi. Also das habe ich nicht aktiv zu der Zeit irgendwie rezipiert.
Ach, da hat man, glaube ich, auch nicht so viel verpasst. Deswegen, ey. Ist Tatwaffe heute Erzieher? Ist er technischer Leiter des Stadttheaters Bochum? Oder ist er Justizvollzugsbeamter?
Hat er mir nicht den Gefallen getan und ist Gangster geblieben? Okay.
Nein.
Und das ist schwierig.
Ich glaube, man kann auch nicht so viel mit ihm assoziieren, naja.
Ach, keine Ahnung, wenn ich so an den denke, denke ich an einen lieben Kerl irgendwie. Von daher könnte ich mir Erzieher tatsächlich vorstellen. Aber wahrscheinlich ist es auch zu einfach gedacht. Wahrscheinlich ist es eine Falle von dir.
Okay, ja. Willst du auch noch einen Random Guess abgeben, David?
Ich kann wirklich nur im Dunkeln rumtappen und irgendwas angeben. Ich gehe mal auf den Justizvollzugsbeamten.
Ja. Er ist tatsächlich keine Falle, er ist Erzieher. Aber er hatte eine Umschulung gemacht, er war vorher Tontechniker. Das habe ich aus einem Interview mit dem Kölner Stadtanzeiger rausgefunden.
Geil.
Starke Recherche.
Sehr gut.
Ja, aber schön. Sinnvoller Beruf.
Legendenquiz.
Voll gut.
Dann auch noch mal kurz, falls jemand neben den genannten von Deluxe Records weiß, was Caput, Armageddon oder Germany heute macht, würde mich auch interessieren. Schreibt mir gerne mal dazu auch.
Oh, Amar. Du meinst Amar, ne?
Ja.
Der war zwischendurch auch mal
oder im Knast, Gifuzi, oder die ganzen, die der Mammut-Remix Beweis 2 dabei waren. Mhm. Da ist schon einiges an Legenden versammelt.
Ich meine, Amar war zwischendurch eine ganze Zeit mal im Gefängnis. Aber ich weiß es nicht genau. Alles schon wieder so ganz schwieriges Halbwissen.
War. Ne. Ey, okay.
Aber großartiges Quiz, dann, sehr gut.
Das Legenden-Quiz. Endlich mal wieder Quiz, ja. Da könnten wir eigentlich mal so einen Trailer basteln, so endlich wieder, statt endlich wieder Krieg, endlich wieder Quiz oder so.
Ja, würde ein gutes Brainstorming hier mitten im Podcast.
Endlich wieder Quiz! Endlich wieder Quiz!
Ja, so gehört sich das, glaube ich, auch für einen normalen Podcast, dass man im Podcast über den Podcast redet, und das machen wir verhältnismäßig selten tatsächlich.
Ah, Meter. Das muss auch mal sein.
Meter. Ja.
Aber großartig, sehr gute Arbeit. Immer wieder schön zu sehen, dass die Legenden weiter ihren legendären Weg gehen. Aber ich bin immer noch gespannt. Wir hatten es vorhin ja schon so ein bisschen angedeutet. David, welches Album hat dich noch mehr begeistert in den letzten 2 Wochen?
Was mich auf jeden Fall noch mehr begeistert hat als Todesliste, war das Album Tyrone von Slowthai aus Großbritannien, aus Northampton. Sein zweites Album, nachdem sein erstes wann ist das rausgekommen? 2019? Nothing Great About Britain. Ich würde mal schätzen 2019. Das extrem durch die Decke gegangen ist, das halt international sofort überall Anklang gefunden hat und ihn ja krass auf die Karte gesetzt hat einfach als britischen Grime-Artist. Und jetzt hat er sein zweites nachgelegt. Und es ist krass geworden. Es steckt total viel Kopf drin. Es hat auch diese zwei Seiten, auf der die eine Seite so ein bisschen aggressiver sein soll und die andere ist so ein bisschen melodiöser von der Produktion, mehr instrumental und halt, naja, ein bisschen ruhiger und so in sich gekehrt. Und es funktioniert halt krass gut. Also er hat sein erstes Album, finde ich, nochmal getoppt, was echt gar nicht so einfach war. Ich finde, es gibt auf diesem Album wirklich so gar keinen Skip. So, die Songs passen alle.
Auf deine Empfehlung hin habe ich mir das auch komplett mal reingezogen. Ich bin erstmal nicht so leicht reingekommen tatsächlich. Teilweise fand ich seine Stimme irgendwie dann auch ein bisschen schwierig auf manchen Songs. Aber tatsächlich auch wieder so ein Album, das, wenn du es so ein bisschen wachsen lässt oder beziehungsweise dich selbst da so reinwachsen lässt, richtig, richtig geile Punkte mit haben kann. Und spätestens beim letzten Track bei ADHD, vollkommen abgeholt, fand ich so krass. Und fand ich auch nochmal ganz spannend, dein Interview mit ihm, super geil, auch wirklich große Leseempfehlung an alle Leute, die hier zuhören und auch Bock haben, mal wieder ein bisschen was zu lesen. Kann man auf die Juice-Seite gehen und sich großartige Interviews von David mit tollen Künstlerinnen und Künstlern reinziehen. Und da hast du es ja auch nochmal so ein bisschen angesprochen, ne? Dass der letzte Song ist eigentlich auch bei dieser Hälfte, die ja eigentlich ein bisschen softer, ein bisschen gefühlvoller ist, aber dieser Schmerz, der dann irgendwie zum Schluss gerade so in diesem letzten Part da rausspricht, boah, der ist total bei mir angekommen, den fand ich richtig, richtig stark. Hast du auch reingehört, Leo?
Ja, fand ich auch
voll den krassen Moment. Ich habe auch reingehört und ich fühle mich so irgendwie wie ganz oben am Stadion, am letzten Platz, und ich komme gerade rein und unten geht es schon voll ab, es wird schon voll heftig ausdiskutiert und alle fühlen es schon richtig, sind voll drin und ich denke mir so, what happened? Weil ich habe es irgendwie noch nicht so richtig gefühlt, aber ich glaube, es kommt vielleicht noch und ich kann noch so richtig einsteigen, weil ja, das, was David sagt, es fühlt sich alles, es passt alles zueinander, so für mich hört sich gefühlt irgendwie alles gleich an, deswegen leider muss ich dann diese Medaille nehmen. Ich muss vielleicht auch einfach sagen, also ich kann schon auch nachvollziehen, was ihr sagt, wohin es so geht, aber ich glaube, ich habe jetzt vielleicht auch noch nicht so richtig gut auf den Textinhalt geachtet und ich glaube, da kommt auch schon immer ganz schön viel mit, das, was man da mitnehmen müsste, ne? Aber ich werde es mir auf jeden Fall nochmal anhören, weil ja, also so wie ihr drüber redet, must listen and must feel. Also, ja.
Ja, lohnt sich auf jeden Fall. Und auch was du ansprichst, stimmt. Also für mich funktioniert es vom Sound auch super, aber klar, die Textebene ist gerade so auf diesem zweiten Teil, der so ein bisschen introspektiver ist, schon super wichtig. Dazu muss man halt auch sagen, dass Slowthai halt so nach dem ersten Album, und das thematisiert er halt auch, hat er wohl halt schon eine heftige Drogen- und Alkoholphase gehabt. Das heißt, die ganze Zeit am Touren gewesen, viele verschiedene Städte und dann halt so immer am Suff sein. Und irgendwann gab es halt eine Verleihung der NME Awards in Großbritannien und da hat er halt so mehr oder weniger einen Komplettausfall auf der Bühne gehabt und hat so sexistische Bemerkungen gegenüber der Moderatorin gemacht, die auch so Comedian ist sonst. Also die haben sich so ein bisschen geneckt und dann wurde es bei Slowthai aber eklig. Und danach hat er halt auch so einen richtig heftigen Shitstorm abbekommen, den er auch auf dem Album ein bisschen verhandelt und hat daraus, glaube ich, auch richtig viel gelernt, sich anders zu verhalten und das so ein bisschen zu thematisieren, dass man halt aus den Fehlern lernt und halt das dem beim nächsten Mal mit einer anderen Art und Weise irgendwie regelt und auch weniger Dinge tut, so die einem schaden, wie zum Beispiel übermäßig krasser Drogenkonsum, auch wenn das natürlich in so ein Rockstar-Motiv nach einem ersten krassen Album passt. Und ich finde, wenn man so diese Textebene noch zu der, ich finde die Produktion auch schon ziemlich stark, wenn man das mit dazu nimmt, ja, steckt schon richtig viel drin.
Ja, ey, ich, ja, hab's halt verpasst bis jetzt.
Ey, nur um den
ganzen. Welche beiden Songs soll ich denn noch auf die Playlist machen?
Nur um dem Ganzen nochmal Kontext zu geben, so was da vielleicht noch zu holen ist, wenn man sich anhören will.
Ja, sag mir doch mal, welche beiden ich auf unsere wunderbare Rap-Stammtisch-Playlist packen soll.
Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall ADHD, das Torben gerade schon angesprochen hat. Das ist quasi von der softeren Seite. Ja, und dann vielleicht noch Vex von der ersten. Ganz klarer Banger.
Yes, ist auf unserer Rap-Stammtisch-Playlist jetzt drauf und nachzuhören. Sehr nice. Wie geht's euch sonst so? Sonst Alben eher weniger, aber ich glaube, es sind noch ein paar gute, sag mal, Singles rausgekommen. Was wollt ihr da noch gerne besprechen oder diskutieren?
Oh, ich will auf jeden Fall hören, was ihr zu den Argonautics sagt. Da kamen jetzt sowieso in der letzten Zeit schon wieder neue einzelne Songs. Ich weiß nicht genau, ob das auf ein neues Album auch hinausläuft, jetzt ja knapp ein Jahr lang nach dem ersten oder nach dem letzten mit Trauben über Gold, was ich ja irgendwie erst bei unserer, wir fassen das Jahr 2020 zusammen und plötzlich entdecke ich nochmal so ein großartiges Album. Ja, und da kommen jetzt immer wieder neue Sachen. Und dieses 25 Meine Welt Part 1, wo von dem Duo halt Argonautics, Ushta und Timmy. Ich glaube, das ist nur Ushtas Part. Großartig. Finde ich schon wieder richtig geil. Mir gefällt Ushta sowieso von der Stimme her oft ein bisschen besser in dem Duo. Und ich liebe es halt, wie sie rübergehen. Dieser akzentuierte Flow irgendwie so immer wieder auf so geile, knackige Produktionen, die Silben so geil zu setzen. Das reißt mich gerade total mit bei den beiden. Und ja, auch so eine Selbstbewusstsein bis zur Unendlichkeit. Also gefällt mir echt gut, was die beiden da so raushauen. Habt ihr den gehört? Habt ihr da euch schon mal eine Meinung bilden können?
Ja, habe reingehört. Habe auch ähnlich geahnt wie du. Also gehe einfach mit voll viel mit, was du gerade gesagt hast. Und die schöne Nachricht ist, ich glaube, es war jetzt die zweite Single, die jetzt in kurzer Zeit released wurde. Und das Album Paroli Pop kommt auf jeden Fall demnächst. Ich habe das genaue Datum nicht vor Augen, aber es wurde angekündigt und es gibt eine Platte und so. Also es kann nicht mehr super weit weg sein. Habe definitiv Bock.
Geil, Paroli Pop. Yes. Hört sich gut an.
Gefällt mir als Begriff tatsächlich.
Keine Ahnung, wenn Ushta dann so rappt, Pisser kriegen Schiss mit triftigem Grund, denn die Blicke sind schief, keiner fickt hier mit uns, Punkt. Das ist irgendwie so, geil. Das gibt irgendwie so einen Schwung mit, den ich da sehr gut gebrauchen kann immer wieder. Und auf Trauben über Gold schon immer wieder richtig geil rausgehauen hat.
Fühle auf jeden Fall. Du solltest öfter unflowen, wenn du Sachen erzählst. Das bringt nochmal so eine richtig schöne Ebene, dass du es nochmal vormachst, was genau dich da mitgenommen hat.
Ja, Mann. Richtig gut.
Mehr Dinge anflowen, okay.
Ja. Fällt mir jetzt natürlich auch viel schwerer zu sagen, dass ich es nicht ganz so hart geil gefühlt habe wie ihr, aber ist auch okay.
Ja.
Du, wir sind hier nicht der einem Meinungsstammtisch.
Ja, ich weiß auch nicht.
Irgendwie kann unterschiedlich sein.
Es sind halt irgendwie gefühlt für mich viel Sachen rausgekommen, die ich irgendwie gar alle irgendwie nice fand. Ich meine, Argonautics-Song ist auch schon nice, aber wo ich so richtig hart gefühlt habe, habe ich fast nichts, außer halt das Album von Yesen und Audio 83. Ach ja, das ist der alte Joke, dass einfach mal andere Zahlen nehmen einfach.
Okay.
Aber ein Song, der mir tatsächlich ganz, ganz gut gefallen hat, war der neue Megalo-Song zusammen mit Chilo und Abdi. Tom lächelt schon. ich habe das Gefühl, irgendjemand wird noch was über das. Kannst du anflowen, Tom?
Das ist Gordon Shumway.
Ja, nice. Aber ich glaube, das Video könnte auch ganz witzig sein. Das sagt mir zumindest das Vorschau-Video bei Spotify. Ich habe es mir trotzdem nicht angeguckt. Und der Song kommt so rein, ich denke mir so, ich hab's irgendwie auf dem Release-Radar gehabt, ich habe nicht gesehen, dass da Chill und Update drauf sind, ich habe aber original gedacht so, oh ja Mann, ey, ohne Witz, der Song wäre jetzt noch geil, wenn gleich noch irgendwie so Chill und Update-Part einfach reinkommt und es kommt halt. Das habe ich dann doch schon sehr gefühlt, also das passt schon sehr gut zusammen, wie die drei da auf dem Song drüber gehen und zusammen musizieren. Ja.
Diverse Serienlines, die auch von Abdi, vom wundervollen Abdelrahim gedroppt werden, hat mich das natürlich sehr... Das
machen die ja schon immer mal gerne, ne?
Ja, genau, aber da fand ich es nochmal cool, nicht nur das Rick and Morty, sondern dass auch zum Beispiel Adventure Time gedroppt wurde von ihm. Großartig. Ich stelle mir dann halt einfach vor, wie Chelo und Abdi zusammensitzen und Adventure Time gucken. So. Großartiges Bild. Ich möchte mich gerne daneben setzen.
Wie meinst du das? Willst du jetzt quasi hier Adventure Time irgendwie als Kinderserie frame oder was?
Nein, natürlich. Kein Disrespect gegen Adventure Time, aber ich finde, in diese Serie muss man auch erstmal so ein bisschen reinkommen. Das ist schon teilweise auch sehr absurd so. Ja, klar, ne? Muss ich jetzt niemandem absprechen, dass er auf sowas auch drauf kommen kann und sowas auch feiern kann. Aber hätte ich nicht gedacht, dass das jetzt die Serie ist, die Abdi gerne schaut.
Doch, ey, ich kann es mir halt bei ihm absolut genauso vorstellen. Tatsächlich. Apropos Adventure Time, ich mache den Podcast nur mit euch, damit ich hier Fragen stellen kann, die mir hoffentlich Leute beantworten und dann wahrscheinlich doch nicht passiert. Aber wenn irgendjemand eine gute Seite kennt, wo mal geordnet alle Folgen von Adventure Time irgendwie durchzuschauen sind, muss nicht irgendwie so eine illegale Grauzone sein, kann auch irgendein Streaming-Portal sein, würde ich auch mal investieren, aber ich finde halt keins, wo ich das einfach mal komplett durchgucken kann, das nervt mich so krass. Damn. Ich will Adventure Time alle Staffeln gucken, nacheinander.
Oder am besten sogar noch so geordnet, dass du, wenn du bestimmte Storylines hast, die Folgen so aneinander gucken kannst, damit du mal Storylines verfolgen kannst, weil zwischendurch ja immer wieder, na gut. Wir gleiten ja, jetzt nicht ab in den Serienstammtisch. Sondern bleiben nochmal. Ach,
warum nicht?
Ja, weil dann wird's wild. Wenn wir jetzt anfangen, die Storylines von Adventure Time, von Finn und Jake zu besprechen, ich glaube, dann wird's keine knackige 45-Minuten-Folge heute. Sowieso nicht.
Aber auf jeden Fall Adventure Time, auf jeden Fall gute Serie.
Den Song selbst hat mich teilweise so vom Vibe ein bisschen wieder mehr an Regenmacher und sowas erinnert. Was halt so ein bisschen chilliger war und so ein bisschen lockerer teilweise auch. Was mir auch super gut gefällt von Megalo, meinetwegen. So, der darf Musik in alle möglichen Richtungen machen, immer gerne. Aber wenn ich das dann vergleiche mit, keine Ahnung, so, ne, dem so ein bisschen knalligeren Sachen wie Was ist das oder so, ich will auf die Fresse von Megalo. Ich möchte gerne musikalisch auf die Fresse von Megalo bekommen, immer wieder. Und von daher
ich
fast schon ein bisschen schade, dass er auch dann bei seinem Part selbst so andeutet, oh ja, Album wäre auch mal wieder gut. Der soll machen, ey. Der soll neue Sachen produzieren.
Also habe ich tatsächlich überhaupt nicht wahrgenommen, dass es in so eine Richtung wie Regenmacher geht, weil, sage ich auch ganz ehrlich, auch nicht mein Lieblingsalbum von Megalo. Also ich sag's mal so, ich finde das Album nicht so geil. Aber habe ich auf Gordon Shumway jetzt überhaupt nicht durch so gehört?
Ich würde es auch nicht den Song mit dem gesamten Album vergleichen, sondern eher so mit Ausschnitten, die es darauf gab. Also das muss man ja auch sagen, Megalo-Alben sind ja trotzdem auch noch ziemlich vielfältig. So, da gibt es ja auch immer noch sehr unterschiedliche Facetten, die er oftmals darauf zeigt. Was würdest du sagen? Hast du ein Lieblings-Megalo-Album oder sind es dann eher einzelne Songs bei dir, Leo?
Es sind schon auch eher die Songs, die jetzt in meinem Kopf hängen. So muss ich schon sagen. Ich fand halt damals irgendwie dieses Ding, es ist halt auch, also das als Album zu bezeichnen, halt irgendwie dieses Herb und Mango-Ding mit Trettmann war halt schon ziemlich nice. So in der Form hat er mir schon auch am besten gefallen. Also irgendwie, ja, ich muss auch noch gerade mal gucken, es war Endlich und Endlich davor. Ringmacher, da hatte ich halt auch immer das Gefühl, davor war Megalo für mich einfach so ein richtig stabiler Rapper einfach. Und dann kamen diese Alben und da hat man einfach diesen unsäglichen Max-Herre-Einfluss rausgehört und das hat mich sowas von genervt, ey. Diese weinerliche Weltschmerzmusik, Bruder, alter Schwede, ey, wer will denn sowas hören? Uff. Ja, ey, deswegen jetzt wieder richtig nice.
Ach, Straight Hate.
Megalo, mach weiter so.
Es hat wirklich nur ein paar Minuten gedauert von, ey, ich finde übrigens diesen Song richtig gut zu, ja, aber dieses Album von dem Artist habe ich nur wirklich überhaupt nicht gefeiert. Weinerliche Musik.
Weltschmerz-Scheiß, wer will sowas hören?
Hä? Aber das ist ja nicht komplett aus der Welt geholt, dass ich mir das jetzt so ausdenke, sondern ich fühle es ja halt wirklich so und ich glaube, es gibt viele Leute, die das ähnlich sehen.
Ja, und ich meine sogar auch, dass Megalo selbst dazu sich mal geäußert hat und gesagt hat, dass das schon auch natürlich Einflüsse hatte und so. Und gleichzeitig, ey, er hat genau in so eine Richtung halt auch Musik gemacht, die ich ganz großartig finde. Und wo er einfach Gedanken, Gefühle und Ansichten in Texte verpackt hat, ja, die ich super wichtig finde und die er auch ohne Max Herre, glaube ich, geschrieben hätte. Klar, aber ja, ballert nicht so wie.
Ja, aber die Art und Weise halt auch, also auch das Musik, wie die Musik gemacht wurde, so, das ist so, das kann halt auch einfach jemand anderes machen, so. Er kann doch auch einfach das so machen wie jetzt, so, weißt du? Oder halt wie auch davor teilweise, ne? So ist jetzt nicht, dass es erst jetzt so ist, ne?
Oh, da will ich gerne so ein bisschen überleiten nochmal zu jemandem Nächsten. Oder wollt ihr noch gerne was zu Gordon Shumway, Megalo oder Chill und Abdi sagen. Denn wen ich auch wieder richtig schön auf dem Schirm hatte, mit einem neuen Song, ist Haze mit Kleiner Vato. Und der zum Beispiel ja auch weiterhin wieder ganz, ganz ähnliche Sachen sagt, wie im letzten Jahr auf dem letzten Album, wie vor 2 Jahren auf der Zwielicht-EP, die für mich so wie so einen kleinen Durchbruch für ihn dargestellt hat. Und da ist auch viel, sagen wir mal so, Weltschmerz oder Lebensschmerz so mit drin. Habt ihr da reingehört? Wie findet ihr das so im Vergleich zu, ja gut, es ist kein guter Vergleich jetzt, ne, aber zu sowas Weltschmerzmäßigem, was du gerade von Megalo angesprochen hast?
Du hast mir quasi das schon weggenommen, was ich sagen wollte, weil ich finde halt bei Haze, so, ich finde, das ist ein super Rapper. Ich höre dem gern zu, wie er rappt, aber irgendwie, ich bin halt auch nicht so krass drin, aber wenn du mir jetzt diesen, ich habe schon gedacht, du hast mir diesen Song auf diese Playlist von uns gelegt und es ist einfach ein Song, der ist 4 Jahre alt. So, weil jeder Song von Haze fühlt sich für mich einfach gleich an. Also das kann man halt, ich glaube, viele Leute lieben das total gerne, wie er das macht und wie er rappt. Aber ich finde es dann doch irgendwo auf eine lange Strecke, holt es mich dann halt nicht so sehr ab einfach. Ich will jetzt nicht noch mal eine dritte Straight-Hate-Meinung raushauen, so, weil Haze ist halt schon cool. Aber es holt mich halt leider aktuell nicht so sehr ab.
Ja, dann übernehme ich das für dich, weil also generell gehe ich nämlich voll mit dem mit, was du sagst. Auch wenn du mir jetzt von seinen vorigen Projekten halt so Tracks durcheinander gezeigt hättest, hätte ich halt auch gesagt, ja, es ist halt so wie aus einem und demselben Guss. Und ich ahne auch das, was Leo meint. So, ich glaube, viele Leute mögen das einfach und er ist halt zweifelsohne ein guter Rapper. Fakt einfach. Ich habe aber tatsächlich den neuen Track schon ziemlich geahnt. Der hat auch ein ultra krasses Video, falls ihr das gecheckt habt. Das hat mich schon ziemlich in den Bann gezogen mit dem Soundtrack dann dazu. Und dieser Spielerei, das ist halt hier so um den kleinen Vato geht, also Vato, ich weiß gar nicht, ob er sich darauf bezieht, aber es heißt halt so Kerl auf Spanisch, also so kleiner Kerl, aber dass er halt so, weißt du, so einen kleinen Dude, der sich irgendwie, der erwachsen wird und der sich durchbeißen muss in so eine Rap-Szenerie reinsetzt und halt nicht so voll den maskulinen Mann, der schon der Boss ist, so, fand ich halt einen nicen Twist auf jeden Fall.
Alleine auch das Cover für den Song, wenn man den auf Spotify abspielt, ist ein Bild von ihm selbst halt von vor. Gefühlt seinen sein halbes Leben so her. Und ich finde, man hört es auch so ein bisschen in dem Text auch raus, dass er selbst auch immer wieder anspricht, er kommt auch aus bestimmten Strukturen einfach irgendwie nicht raus. So, keine Ahnung, woran das liegt. Ne, ob das einfach wirklich dann auch eigene Sucht oder sowas ist, dass er immer wieder dann in solche Kreise zurückkehrt, ob das einfach so Verwicklungen sind. Ich finde diese Kontraste, die er in dem Song aufmacht, ne, wo er dann irgendwie am Anfang sagt, gerade noch in, ich glaube, Kroatien ist ja irgendwie, wo er so immer wieder hin zurückfährt und was er so seine Heimat nennt, dass er da gerade irgendwie noch saß und noch gegrillten Fisch gegessen hat und jetzt irgendwie mit irgendwelchen Junkies am Fliesentisch sitzt, so. Und wie er diese Kontraste so beschreibt und auch so diesen Struggle da nicht rauszukommen, das ist ja fast schon wieder ein Meta-Kommentar auf seine eigene Musik auch. So von wegen, ne, es bleibt trotzdem irgendwie immer noch so erstmal das Gleiche, entwickelt sich aber, ja, dennoch immer wieder weiter.
Deine These.
Wir gehen alle mit.
Danke für die Einschätzung.
Ja, also ich muss zum Beispiel auch sagen, das Album vom letzten Jahr hat für mich auch nicht so einen Mehrwert gehabt, dass ich es richtig oft gehört hätte und so. Es war auch gut, Brot und Spiele heißt es. Aber mal gucken, was da so als nächstes von ihm kommt und wie es weitergeht. Denn genau, wie ihr auch jetzt schon 2-3 Mal gesagt habt, einfach ein geiler Rapper, der immer wieder krasse Bilder für genau solche Beschreibungen findet und auch einfach gut rappen kann. Was ein bisschen schade ist, live leider nicht so stark, wie ich es mir erhofft hatte. Das war so ein bisschen bitter.
Wo du gerade geile Rapper sagst, Sugar MMFK, Alter. Ich habe ihn ja vor 4 Wochen, ich habe mich nicht so viele mit beschäftigt, aber seitdem sind so viele Songs rausgekommen, wo ich dachte so, hey, das ist alles so geil gemacht und hört sich so nice an. Und jetzt aktuell haben wir einen Song zusammen mit Said. Und ich meine, wenn wir nochmal so zum Ursprung gehen, Rap is Competition, und früher hat man Features gemacht, um zu zeigen, dass man den besseren Part werfen kann. Aber Sugar MMFK auf dem Song, Mann oh Mann, da sieht Said nicht so gut aus im Vergleich, finde ich. Ja, Wahnsinn. Ich glaube, du hattest neulich auch sogar einen Sugar MMFK Appreciation Tweet abgehauen, ne? Rausgehauen.
Ja, ich finde es super krass, was er dieses Jahr raushaut, obwohl es halt natürlich nicht erst in diesem Jahr begonnen hat, aber in diesem Jahr halt die ganzen Singles, die hoffentlich auch auf ein Projekt irgendwann mal hindeuten. Davon fand ich den mit Said schon nicht mal den krassesten, aber du hast schon völlig recht so. Also er klaut ihm dann schon ein bisschen den Schneid so, weil es ist die bessere, also er liefert einfach besser ab. Sagen wir es so.
Es ist auch so geil, wie er mit der Singstimme und so. Das passt schon viel zusammen bei ihm, ey. Richtig nice.
Ja, ich finde, dieses Element macht ihn auch so komplett einzigartig, dass er diese Singstimme halt hat. Also ich finde, da kommt halt niemand ran und es hat halt auch absolut nichts mit melodiösem Autotune zu tun, sondern hat so eine ganz, ja, einen ganz eigenen Klang, so den ich im Deutschrap auf jeden Fall noch nie irgendwo vorher gehört habe.
Und ja, auch wenn der Said-Part vielleicht nicht der stärkste Said-Part jemals war, ich fand die Kombination einfach total gut. So, da sind zwei Rapper auf einem Track zusammengekommen, ja, die sich irgendwie auch ganz cool so ergänzen.
Durchaus, trotzdem würde ich auch zustimmen. Ich glaube, wir kommen jetzt langsam so in die Phase, wo wir, also wenn ich so die Liste vor den Augen habe, gibt es, glaube ich, nicht mehr so viel, wo wir sehr, sehr viele zu sagen können. Dann kommen wir eher in diese Honorable Mentions-Angelegenheiten. Oder irre ich mich? Habt ihr noch einen Song, den ihr noch ein bisschen weiter besprechen wollt?
Nö, passt schon. Aber wir sollten auch, wenn wir schon einen Quiz-Trailer erarbeiten, noch einen Honorable Mention-Trailer direkt erarbeiten. Als Übergang.
Ja. Bitte, bitte gerne.
Schickt uns eure Trailer.
Das ist Podcast-Legenden-Status, wie das bei Wundersamer Rap-Woche, wo dann einfach Juicy Gay den Trailer geschrieben hat für die beiden. Nice. Ja, ich hab irgendwie vor anderthalb Wochen zwei Songs gehört von Künstlern, die ich davor noch nie gelesen habe. 76er Boys, Ripple, Luga Behmer mit dem Song Funk Wave. Fand ich vom Vibe her ganz geil. Und ein Song von Limit, Dreist und Hawk One, Das muss Liebe sein. Fand ich irgendwie ganz nice. Beide würde ich einfach mal auf die Playlist werfen. Ich weiß nicht, kennt ihr die zufällig näher? Könnt ihr mehr zu den Herren sagen?
Durch deine Empfehlung auch zum ersten Mal reingehört. Das muss Liebe sein, fand ich tatsächlich auch echt ganz cool. War auch wieder ein sehr schöner Style irgendwie. Ich habe das Gefühl, es sprießen so ganz viele krasse Duos gerade im Rap-Game. Denn ich glaube, der Hawk One, der da auch noch genannt wird, bei den Künstlern ist der Produzent und die Rapper sind Limit und Dreist. Ne? Mhm. Und das hat mir total gut gefallen. Diese 76er Boys im Vergleich dazu, ach, gar nicht so sehr. Also würde ich gerne noch mal verstehen, was dich daran so gecatcht hat.
Ach ja, also weiß ich nicht mehr so ganz genau. Fand einfach den Vibe irgendwie ganz cool und ganz gut gemacht. So. Ich glaube, das war auch so ein, wo ich mir einfach so super viel angehört habe und der Song ist so in diesem Ganzen, was ich alles gehört habe, einfach so ein bisschen rausgestochen, einfach so ein bisschen positiv. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob die jetzt irgendwie schon ein bisschen größer sind oder ob das super unbekannt ist, ist mir dann auch eigentlich egal, aber ich fand den Song irgendwie halt nice und dann kann man die ja mal hier mit reinnehmen. So.
Ja, klar. War auf jeden Fall.
Wie war das bei überrascht. Dir, David?
Ja, ich war voll überrascht, dass du den Funkwave-Song mit reingenommen hast, weil du ja sonst ab und zu betont, dass Memphis-Rap nicht so dein Ding ist und die hier eigentlich genau das machen und sich der Elemente bedienen, fand schon stabil. Es gibt aber auch besseren Funk. Also ich kenne bessere Spitter und ich kenne auch viele Leute in Deutschland, die noch krassere Bretter bauen, die in die Richtung gehen, aber schon nice. Ja, der andere Track, Hawk One, ist ja, glaube ich, auch sonst so der Produzent oder Haus- und Hofproduzent von Johnny Rakete. Und ja, das trifft meistens meinen Geschmack nicht so gut.
Ja, wusste ich nicht, ist mir dann auch egal, aber den Song fand ich nice.
Ey, geht ja auch gar nicht darum.
Eher noch.
Ja, geht ja auch gar nicht darum, wer den gemacht hat. So, wenn du den Sound fühlst, dann reicht es ja völlig aus.
So ist es.
Was da wahrscheinlich noch eher deinen Geschmack trifft, weil du es auch schon vor längerer Zeit auf jeden Fall den einen von den beiden empfohlen hast, waren Master Niggle und Bilbo mit dem Song Onivar. Und da fand ich Niggles Part auf jeden Fall auch wieder sehr geil. Also der war auch richtig Feuer.
Ist das der erste oder zweite, der da drauf rappt?
Der erste.
Ist das der mit der Line, stecken die Cock in die Mu?
Zum Beispiel, ja.
Weil diese Zeile habe ich gehört und dachte, ach du Schande, ey. Eieiei, ey. Also ich weiß nicht genau, also ich kann die Stimmen jetzt noch nicht so gut ahnen, also ich weiß nicht, ob es jetzt er gesagt hat, aber ich fand das peinlich. Sonst war der Song aber nice, das stimmt tatsächlich, aber.
Ja, ich wollte gerade sagen, also ich sehe deinen Punkt, ich habe die Line nicht mal im Kopf, aber es wird schon stimmen, aber wenn wir halt jetzt danach gehen, wacke Lines rauszupicken, dann können wir ja gar keinen Song mehr positiv besprechen. Also sorry.
Das war der Straight Hate von David gegen Leo, zu Recht.
Na, ich möchte mich nur schützend gegen den Track stellen. Also, ja, Zeile mag drin vorkommen, aber ja, insgesamt finde ich ein sehr nicer Vibe. Und ich liebe übrigens, dass der Song auch so lang geht, weil die Rap-Parts hören, glaube ich, so bei 2 Minuten 10 auf und der geht dann noch eine ganze Minute. Und dann kommt halt noch so ein bisschen Synthie-Part reingesteuert und ganz am Ende noch so ein Gitarren-Solo im Hintergrund. Und ich ahne die Produktion auf jeden Fall großartig.
Ist mir gar nicht so aufgefallen, aber das hört sich geil an.
Ja, sorry. Ich glaube, die beiden machen jetzt auch ein Tape als Duo, was, glaube ich, schon dann jetzt in dieser Woche erscheinen könnte. Also es kommt nochmal neues Material, dann können wir nochmal drüber quatschen.
Ja, Mann, bitte gerne. Immer gerne neues Material.
Es muss immer was Neues sein. Es muss immer was Neues sein.
Ja.
Natürlich, wir sind hungrig. Klassiker-Reviews.
Apropos was Neues oder nichts Neues, absolute Frechheit, dass Haiti noch keinen neuen Song rausgebracht hat in den letzten Stunden, Tagen, Wochen, Monaten. Deswegen noch mal kurz ein bisschen in eine romantische Stimmung verfallen. 5 Jahre City-Tarif. Ein absolutes Legendentape.
Oh, damn. Ja.
Was heißt oh, damn?
Ja, einfach, ich habe schon wieder vergessen, dass das ja am Wochenende oder so der Fall war, dass das 5 Jahre Jubiläum gefeiert hat. Und es war wirklich, also das habe ich zumindest auch an der Reaktion gemerkt, viele Leute haben sich so gefühlt an den Kopf gefasst und gedacht, wie, das ist jetzt schon 5 Jahre her, so, weil, ja.
Ja.
Fühlt sich weniger an.
Wir kommen jetzt so in das Alter, ne? Mir fällt der Name von der Band nicht ein, aber die hatten, also Kreuzberger Stadtaffe Peter Fox, fuck, das ist 10 Jahre her, verdammt, ich werd alt. Wisst ihr, wer das rappt?
Nee, aber boah, ich glaube, das gehört auch zu dem Alter dazu, dass du dich an solche Sachen dann auch nicht mehr erinnern kannst.
Oh, aber es kommen jetzt ganz schön viele Alben, die sehr, sehr gut waren, die jetzt so in die 10-Jahres-Jubiläumsphase gehen. Da wird es hier auf jeden Fall einiges zu besprechen geben. Ich glaube, so 2011 ist auch schon noch, also 10 Jahre jetzt her, da war auch noch einiges dabei, was genannt werden wird in diesem Jahr, nehme ich mal an. Ja, aber City Tarif, ich glaube, ich habe es aber vor 5 Jahren, habe ich es gar nicht gehört. Ich habe die dann auch ein bisschen später erst gegettet. Aber wir haben ja vor 4 Wochen sogar schon mal drüber geredet, weil wir die Skits da auch so ein bisschen rausgestellt haben, weil sie so schön kurz sind und da schon den Song immer nice eingeleitet haben. Habt ihr so ein Favorite auf dem Album, den wir mal vielleicht noch so als kleines Extra auf die Playlist klatschen?
Kann ich nicht mit dienen. Das waren alles Zeiten, in denen ich die Königin noch nicht so sehr geahnt habe.
Also ich
hast
würde
du da nicht nachgehört? Komm jetzt nicht mit Klopp Money mit Frauenarzt, dann geht's hier wieder los.
Nein, alles gut. Ich würde Runter von der Straße nehmen. Der Hit kriegt mich auf jeden Fall immer wieder. Und also ist halt natürlich auch wirklich ein krank guter Song zum Autofahren. Also sollte man nicht machen, wenn man sich so von Musik wirklich beeinflussen lässt und dann so krass aufs Gas geht, aber der auf der Autobahn, Alter.
Ja, stimmt, der ist schon ziemlich geil.
Ah, ey. Jetzt fallen mir die ganzen Sachen am Ende noch ein. Ich sag mal, Torben, hast du eigentlich noch den Müll rausgebracht und das Savage-Album gehört für uns?
Nee, ich konnte nicht. Nein. Ja, ich habe ja wirklich kurz überlegt, ne? Und ich hab auch mal diesen Post-it-Track da, wo er aus diesem AMG, oh Gott, nein, ich kann. Lass uns bitte einfach nicht drüber reden. Es ist wirklich. Es ist zu bitter einfach.
Und damit war alles gesagt.
Danke für deine Review.
Bitte, gerne.
Hätte eigentlich bei dem Legendenquiz noch fragen sollen, was macht Kool Savas heute eigentlich?
King of Prep.
Naja.
Fußbilder auf Insta liken.
Oh Gott. Was war das nochmal? Das passiert wirklich, ne?
Ich glaube, wir lassen es einfach dabei.
Okay. Ja, true. Das war Folge 27 vom Rap-Stammtisch. Und wir hören uns wieder in 2 Wochen.
Yes, sir.
Bis dann. Gönnt euch. Ciao.
Ciao.